Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Hallo und herzlich willkommen bei Streifendienst 1902. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich bedanke mich direkt mal für eure Geduld. Letzte Woche ist ausgefallen. Das lag zum einen daran, dass ich mich mit Corona angesteckt habe. Ja, ich mache erst Witze darüber, dass es out ist. Dann bekomme ich selbst. Ich bin einfach auch immer 4 Jahre zu spät dran. Und diese Woche ist leider der Fall, dass der liebe David im Urlaub weilt. Liebe Grüße an dieser Stelle, aber ich habe einen wunderbaren Ersatz. Ich freue mich, dass Michael Hüfgen von den Pottbolzern bzw. von 1902 und von Ungefiltert, was auch immer noch dabei ist, heute bei mir wieder in den heiligen Hallen von Radio Duisburg ist. Micha, schön, dass du dabei bist. Hi.
Ein wunderschön. Danke für die Einladung.
Ja, ich muss danken, einfach weil du mal wieder der...
Muss ich dir wieder den Arsch retten.
Du musst mir mal wieder den Arsch retten und kommst hier zwischen 2 Terminen einfach mal kurz vorbei. Also liebe Leute, der Micha, das ist einfach mein...
Jetzt reicht's.
Mein MSV-Zug fährt.
Komm ey, Leute. Das war's. Gehabt euch wohl.
Genau. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Das war der Streifendienst für diese Woche. Nein. Micha, es ist schon ein bisschen her, dass du das letzte Mal dabei warst, dass du das letzte Mal mit im Streifendienst warst. Ich kann mich gar nicht genau erinnern. War, glaube ich, zum Anfang der Saison oder sogar zum Ende der letzten Saison? Bist du diese Saison schon mal mit dabei gewesen? Ich glaube noch nicht, ne?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich das auch nicht mehr weiß. Also gefühlt ist nicht lange her.
Nee, aber
ich weiß nicht, wann es war und ich weiß auch nicht, worüber wir gesprochen haben. Vermutlich über den MS.
Ja, aber ich glaube, wir beide haben zumindest auf Podcast-Ebene noch nicht wirklich die Zeit gehabt oder den Moment gehabt, wo wir zusammen den MSV abhypen über die Saison.
Das glaube ich auch.
Und wie mir zu Ohren gekommen bist du ja auch zuletzt hingegangen und hast den MSV-Weg vom Abstieg bis hin jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch so ein bisschen beleuchtet. Mal ganz kurz, bevor wir so ein bisschen tiefer in die Materie gehen, vorab, wie nimmst du jetzt im Moment dieses Halbjahr, ne, wir gehen jetzt ja Richtung Dezember, wie nimmst du das wahr? Wie ist das für dich?
Boah, ganz, ganz schwierig. So, grundsätzlich ist das irgendwo zu schön, um wahr zu sein. So, ich bin gestern, also das, was du gerade ansprichst, wir haben gestern eine Wimpeltausch-Spezial aufgenommen, wo wir mit Stimmen von Didi, von Christian Koke, von Chris Schmold und von Ali so ein bisschen mal so die letzten 1,5 Jahre besprochen haben, aber mit großem Fokus auf der aktuellen Saison. Mhm. Und da bin ich gefragt worden, was hast du vor der Saison für einen Plan gehabt? Was hättest du da am Ende der Drittligasaison gekauft?
Ja.
Da habe ich gesagt, ja, nur keine Sorgen haben. So, du steigst auf und dann bitte, bitte nicht wieder Sorgen machen, dass es irgendwo gefährlich nach unten wird.
Mhm.
Aber was ich jetzt für eine Idee habe, wo es hingeht, das kann ich nicht beantworten, weil ich nicht mehr in der Lage bin, nur noch als Fan drauf zu gucken, weil ich seit Jahren darüber spreche und die Spiele analysiere und dann habe ich so das Gefühl, ich muss jetzt so ein bisschen mal auch so ich habe so eine Trainersicht Light manchmal.
Aha.
So und dann denke ich immer, ja, okay, aber wir müssen jetzt so und so und so und so, damit wenn ich so und so und so und so und ich möchte gar nicht über irgendwelche Aufstiegsdinge sprechen, weil das viel zu viele Leute machen.
Ich habe das auch schon gemacht.
Ja, ich Stefan ja auch. So, lasst uns nicht über dieses Thema sprechen. Lasst uns tabellenunabhängig, ergebnisunabhängig feiern, wie wir jedes Spiel angehen.
Mhm.
So, das ist so mein Gefühl. Und im Moment feiere ich jedes Spiel, ergebnisunabhängig.
Finde ich absolut richtig. Hast du denn auch, um so ein bisschen den Finger mal in die Wunde zu legen, hast du denn auch das Spiel gegen München gefeiert und beziehungsweise jetzt die letzten Spiele? Ich meine, wir hatten 5 Spiele ohne Sieg. Wie hast du darauf geschaut, beziehungsweise wie hast du da den einen oder anderen vielleicht auch wieder versucht einzufangen?
Nachdem der Puls wieder unten war, habe ich Essen entspannt gesehen, hinterher.
Ja.
1860 auch.
Echt?
Hab weil,
mich tierisch aufgeregt.
Weil ich das Gefühl, ja, aber ergebnismäßig hast du dich aufgeregt.
Mhm.
Und das ist das, was ich sage. So, ich betrachte die Dinge irgendwie ergebnisunabhängiger.
Mhm.
So, ich habe Rostock, habe ich mich geärgert, habe aber dann am Ende gesagt, es ist alles in Ordnung.
Guck mal, wie Rostocker jetzt abgehen. Wir waren quasi das Turnaround-Spiel
ja,
für die.
So,
ne?
Und das musst du alles sehen. Und guck dir, wie Osnabrück Cottbus abfrühstückt. So,
ne?
Osnabrück und Verl, die einzigen Spiele, wo wir wirklich unterlegen waren. So, und das ist vollkommen fein.
Ich hab fast, ich werde nicht müde, fast jede Folge habe ich dich zitiert oder dich mit reingenommen, weil du bist derjenige, der die Ferler ja so stark geredet hast, in Anführungsstrichen, beziehungsweise musstest du gar nicht.
Beste Mannschaft der Liga.
Da bist du nach wie vor, weil ich glaube, wann hast du mir das erzählt?
Die beste Mannschaft der Liga, 100%.
Wie kommst du darauf? Ich meine, ich habe mir jetzt, nachdem du das gesagt hast, ist mir das im Gedächtnis geblieben und immer wenn die gewinnen und die stehen ja auch verdammt gut da, ich schaue mal ganz kurz auf die Tabelle, hast du es im Kopf? Sie sind Fünfter, nur 2 Niederlagen, 6 Siege, 6 Unentschieden. Du bleibst dabei, beste Mannschaft der Liga?
Ja, sie sind einfach dumm. Also sie haben jetzt auch wieder bockstark Fußball gespielt und auch wieder nur Unentschieden gespielt gegen Aue.
Mhm.
So, sie sind halt einfach nicht schlau genug, aber sie sind die beste Mannschaft, 100%.
Was macht das für dich? Da muss ich einmal nachhaken. Was macht Fair für dich so gefährlich bzw. so gut?
Technisch stark, zielstrebig, schnell. Es ist einfach eine gute Mannschaft. So, und das ist, man hat immer so gedacht, ja, das hängt so an einzelnen Personen. Ja, nee, eben genau nicht.
Eben nicht, ne?
Eben genau nicht. Bei Fair hängt es eben nicht an einzelnen Personen. So, nimm Energie Cottbus, wenn Siachi nicht spielt.
Ja.
Dann ist es ein Downgrade von mindestens, keine Ahnung, 10 Punkten die Saison.
Und Engelhardt, der Stürmer.
Ja, ne? Ähnliches kannst du vielleicht über Aachen sagen jetzt. Ne?
Ja,
Gindorf. Gindorf, der da das Ding irgendwie zieht.
14 Saisontore oder so schon.
Der ist ja noch nicht mal von Anfang an da, ne?
Naja, der kam irgendwann noch von Hannover, glaube ich.
Ja,
genau. Ne? Und dann, erstes Spiel, wo er spielte, hat er, glaube ich, 3 Elfmeter verwandelt. Ne?
In Essen.
Ja.
Also, aber alles verdient, so, ne?
Stimmt, sehe ich, okay.
Ja, und Ferl ist einfach gut. So, da greift ein Rad ins andere. Und die haben seit Jahren gute Trainer.
Mhm.
So, der eine geht nach Münster, der andere geht nach Bielefeld, wird Pokalfinalist. Dann geht der Sportdirektor weg nach Paderborn.
Ja.
Wo ist Paderborn gerade?
Ja.
So, und du hast das Gefühl, da funktioniert einfach alles.
Deswegen, ich baue dir da eine Statue. Ich baue dir keine, wenn die Ferle aufsteigen und wir nicht.
Ja, nein, dann habe ich auch keinen Bock mehr auf Ferl. Aber wenn man sich die Spiele anguckt, die machen schon Spaß so und neutral betrachtet. Das kann ich aber auch nur neutral betrachten, wenn wir nicht da spielen.
Ja.
Als wir da 2-0 hinten lagen, habe ich...
Habe ich dich verflucht. Von weitem, weil ich gedacht habe, ne, das hat Michael Höfgen doch indirekt gejinxt, ne, 2-0 hinten. Ich meine, du hattest natürlich recht, du hast genau das beschrieben, was dann eingetreten ist. Aber da hättest du da auch nicht mehr mitgerechnet, dass wir dann noch 3-2 gewinnen.
Herzlich willkommen im SCFL-Podcast.
Ich muss dazu sagen, ich glaube, ich könnte jetzt aus dem Stehgreif keinen Spieler von Ferl benennen. Da hat man Lars
Berkantas.
Klar, gut, der MSV-Schreck Berkantas. Ja, dankeschön. Nein, aber da wollte ich dich nochmal, weil wir uns jetzt schon länger nicht mehr gesprochen haben und das sollte sich einfach bewahrheiten. Aber ich sag dir auch.
Die nächste Mannschaft ist Osnabrück.
Osnabrück gehe ich mit. Erstens, den Trainer finde ich sehr sympathisch. Der hat auch schon bei St. Pauli mal gezeigt, dass er eine Mannschaft mitreißen kann. Osnabrück beste Defensive, spielen wirklich bockstark hinten und dann, ja.
Die waren die einzigen, die in den letzten 20 Minuten den 70 bis 90 MSV nicht erleben mussten.
Ja.
So die einzigen.
Das ist so. Und die haben...
Da haben wir dann auch 5 Minuten vor Schluss beim 0-0 auf Fünferkette umgestellt, weil von außen auch gemerkt wurde, wir versuchen jetzt hier mal nicht zu gewinnen, wir versuchen jetzt hier mal unentschieden zu spielen.
Ich glaube, das war auch die bessere Lösung.
Vollkommen.
Weil die Osnabrücker hatten eine Sache, die viele andere Mannschaften gegen uns nicht haben, die hatten noch Fitness am Ende, hatte ich das Gefühl.
Ja.
Ich finde, was wir in den letzten Jahren, auch in der Abstiegssaison, ganz klar nicht hatten, war die Fitness hinten raus. Wenn ich noch dran denke, wie ein Esswein ab der 70. Minute quasi sich gar nicht mehr bewegt hat oder auch andere Leute da, ne, in der Abstiegssaison. Die Fitness.
Es hat gestern schon wehgetan, darüber nochmal zu sprechen, ne. Es ist wirklich, wirklich ätzend, was da alles passiert ist. Weißt du aus dem Kopf noch die Punkte, die wir hatten?
34?
Ja, 34 und der erste Nicht-Abstiegsplatz 43
mit
Waldhof Mannheim.
Krass, ne? Und wie lange wir noch gerechnet haben, ne?
8 Siege in 38 Spielen.
Ja. Jetzt haben wir schon 8 Siege. Das musst du dir mal vorstellen, ne? Wir haben jetzt schon, also es fehlen jetzt noch 5 Punkte zu dieser Abstiegssaison. Das ist der Wahnsinn.
Ja, und bei uns stellt sich halt auch keiner hin. So, nimm irgendeinen raus, weiß ich nicht, Conor Noss.
Mhm.
So, Conor Noss schießt ein Tor. Stefan Leiven schreit, Connor! Und dann schreit das Stadion logischerweise seinen Nachnamen.
Mhm.
23-24, Kolja Pusch schießt ein Tor. Stefan Leiven ruft, Kolja! Und er steht im Mittelkreis, ballt die Faust und schreit, Pusch! Das ist der Unterschied.
Mhm.
Einer von vielen.
Ey, ich finde nicht nur, also, dass die Fitness viel besser ist, ist eine sehr gute Arbeit vom gesamten Trainerteam. Ich finde, dass daraus holen wir sehr viele Punkte. Osnabrück sind die ist jetzt eine der wenigen Mannschaften, wie du schon gesagt hast, die das ja abfangen konnten. Jetzt aber zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel den Waldhof betrachten, hatten wir jetzt ja letzte Woche, da hatte ich wiederum das Gefühl, dass wir da wieder die Mannschaft sind, die da auch am Schluss mehr Körner nochmal rausholt und auch stärker so ein 2-1 auch nochmal über die Zeit bringen kann. Ich glaube, das hatten wir jetzt bei vielen Spielen auch schon diese Saison, wo mir dann irgendjemand gesagt hat, das hätten wir verloren. Zum Beispiel klassisches Beispiel, Achtung, FC Verl Podcast, also in Verl hätten wir klassisch verloren und auch so Spiele auf der Kippe, wo man dann irgendwie lange vielleicht unentschieden spielt. Auch ein Spiel in Osnabrück haben viele im Portal nach dem Spiel geschrieben, das hätten wir verloren. Wenn wir da auf 0-0 gemauert hätten, hätten wir uns noch einen gefangen.
Ne? 100% Zustimmung. Gegen Waldhof Mannheim war es dann am Ende ausgerechnet ein eingewechselter Stürmer, der uns das Ding rettet. Florian Krüger auf der Linie.
Ja, Wahnsinn, ne? Und so. Der stand nicht mal auf der Linie, der hat den Fuß auf die Linie gehalten. Ne?
So, das ist das eine. Zu Verl nochmal ganz kurz. Ja. Ich glaube, wir hätten dieses Spiel 1-0 verloren, wenn Max Braune den Fehler nicht gemacht hätte. Max Braune macht den Abwurffehler und wir gehen 2-0 in Rückstand.
Jo. Jo.
Und in dem Moment geht irgend so ein Blitz durch die Mannschaft und du weißt ganz genau, wusstest dann hinterher, das war so eine Initialisierung, das war so ein Moment, wo die Mannschaft gesagt hat, jetzt gewinnen wir noch. Ich glaube, das wäre 1-0 ausgegangen und das spricht halt viel für diese Mannschaft. Ne? Gleiches, die Szene, letztes Spiel gegen Mannheim, Ali Hahn spielt einen Fehlpass und Conor Noss läuft den angreifenden Waldhöfer ab. Am eigenen 16er, er kämpft dann den Ball, der Ball ist ihm aus und es kommt nicht Ali Hahn zu ihm. Es kommen 3-4 Spieler zu ihm. Du hast das Gefühl, das ist eine Jubeltraube wie nach dem Tor.
Mhm.
So, das ist das, was Fitness auf der einen Seite. Der zweite Punkt ist dieses Gefühl von gemeinsam, so.
Das wird dann auch wahrscheinlich eine der zentralen Punkte sein, die ihr rausgearbeitet habt in eurer Folge beim Wimpeltausch, die den großen Unterschied ausmachen, könnte ich mir vorstellen, ne?
Ja, und eine klare Identität. So, wir haben eine klare Spielidentität. So, man kann vieles kritisieren. Ja, haben wir ja auch letztes Jahr häufiger getan, das Spielerische. Aber du musst immer darauf achten, dass du deine Identität nicht verlierst. So, wenn wir jetzt plötzlich anfangen würden, Preußen-Münster-Ball zu spielen, dann würde die Mannschaft die komplette Identität verlieren und wir hätten das, was uns stark gemacht hat, hätten wir nicht mehr. Du musst halt gucken, dass du deine Stärken behältst und Zusatzstärken dazu gewinnst. Da sind wir auf dem Weg, so, das ist noch nicht gut genug. Ja, weil es immer schwieriger wird, weil die Leute logischerweise wissen, wie der MSV funktioniert. Aber es ist jetzt gegen Mannheim schon deutlich besser gewesen. Vielleicht aus der Not geboren mit Göçkan, der dann eher keinen Außenstürmer macht, sondern einrückt und dementsprechend das Zentrum mehr ins Spiel bringt. Ne? Mit einer Viererkette vor der Viererkette mit Christian Fied neben Bulic. So, das sind Dinge, da wird gearbeitet, da wird analysiert und da wird verändert. Und Waldhof kam damit nicht klar. Das Einzige war tatsächlich die letzten 5, 6, 7 Minuten, die haben mich 2 Jahre gekostet, ne?
Ich war auch also, ganz schön am Schwitzen, weil ich dachte, wann ist das 2-1 gefallen? 84. irgendwie, warte, ich guck nochmal ganz kurz nach, bevor ich hier, ja, 85. Minute, Terence Boyd, der Altbekannte, und da sagte auch einer neben mir, das wird jetzt nochmal richtig schwitzig.
Ja, und war so. Ne? Du hast dann, und ich habe nachher mit Steven Ruprecht bei Ungefiltert auch drüber gesprochen, ich hatte Strassi und Steven dabei. Und der Steven sagte auch, ja, das ist halt Fußball. So, ich habe ihn nämlich gefragt, hattest du auch das Gefühl, der MSV kriegt es nicht mehr richtig hin, den Ball mal zu sichern, mal ein bisschen Ruhe reinzubringen, weil das haben wir nicht geschafft. Wir haben die Bälle rausgeschlagen und haben die nächste Welle versucht zu verteidigen.
Mhm.
So, und das ist so das Einzige, was du am Ende kritisieren kannst. Was aber, und Steven Ruprecht mit mehr als 200 Drittligaspielen, der weiß, wovon er spricht, so, das ist Fußball. Da kannst du dann am Ende, das ist dann manchmal so.
Gegen Osnabrück, wie auch gegen die Buwe, haben wir jetzt am Schluss dann mit einer Fünferkette hinten alles rausverteidigt, ne? Und haben uns dadurch da dann aber auch immer wieder noch ein bisschen angreifbar gemacht. Klar ist das eine Taktik und klar kannst du auch nicht erwarten, dass du in der 85. Minute mit einem Tor Vorsprung noch die anlaufenden Spieler oder die passenden Spieler, die dann in den 16er spielen wollen, anläufst, ne? Aber zu sagen, ich nehme Susek etc. raus, guck, dass die Innen quasi die angelaufen sind, die quasi auch Druck noch aufgebaut haben, wenn die weg sind, dann wartest du ja quasi nur noch auf den langen Ball. Das ist mir in Osnabrück aufgefallen, das ist mir jetzt auch gegen Waldhof aufgefallen, ist vielleicht die richtige Art und Weise und wie gesagt, ich werde ja auch Lügen gestraft, dadurch, dass wir jetzt jeweils dann ja auch gepunktet haben, aber ich finde dieses hinten raus auf Fünferkette umstellen und dann auf die langen Dinger zu warten, finde ich riskant. Und das ja, ist
vor allem gegen so Leute wie Boyd.
Ganz genau. Ne?
Und wir haben, vielleicht haben wir es ein bisschen früh gemacht. Vielleicht sind wir ein bisschen früh auf Fünferkette gegangen. Das war vor dem 2-1.
Ja.
Ne? Wenn er gewusst hätte, wir kriegen in der 84. das 2-1, hätte er es noch nicht gemacht wahrscheinlich.
Jo, sehe ich genauso.
Aber du beraubst dich, wie du sagst, so ein bisschen deiner Stärke. Ne? Die Stärke ist das Umschaltspiel. So, und du kommst nicht mehr ins Umschalten, du kommst nur noch dahin, vielleicht zweite Bälle einzusammeln.
Wir sind jetzt ja schon so ein bisschen in das Waldhof-Segment vom letzten Wochenende eingestiegen. Ich wollte noch einmal ganz kurz das große Ganze, dass du ja, wo du dich jetzt ja so ein bisschen auch nochmal mit beschäftigt hast, auch nochmal dieses Thema das letzte Jahr beim MSV nochmal abschließen, weil, und beziehungsweise aufgreifen, was du gesagt hast über die Ferler. Und ich finde das Gleiche, was Ferl seit Jahren vorlebt, nämlich versuchen, mit den beschränkten Möglichkeiten das Team zusammenzuhalten. Das klappt immer so gut, dass zumindest es gehen jedes Jahr gehen Leute, aber es bleibt auch immer ein Teil wieder da. Und dadurch sind die Ferler in den wenigsten Fällen irgendwie abstiegsgefährdet. Sie sind jetzt oben, die spielen jetzt oben nicht mit, aber allein in der dritten Liga konstant zu sein, das wissen wir ja jetzt selbst, ist schon schwierig. Und ich glaube, der große Faustpfand ist dahingehend einfach dieser Zusammenhalt. Und ich glaube, das ist auch der Grund für mich, der absolut entscheidende Grund, warum es die letzten Jahre nicht so gut geklappt hat, wenn du irgendwelche externen Spieler, wenn auch wenn sie Ginczek und Esswein und wenn sie noch so ranghohe Namen haben, ist es egal, es kommt auf den Kit in der Mannschaft an. Und dann hast du, das hat der Trainer von Sonsbeck, komme ich auch noch drauf zu sprechen, sehr gut auch zusammengefasst vor der Partie jetzt am Sonntag, sagte nämlich auch, es hat dem MSV fast gut getan, abzusteigen, weil dann besann man sich auf die Spieler, die wirklich mit dem Verein sich identifizieren und kann die ergänzen mit Leuten, die Bock auf so ein Projekt haben.
Hast du die Folge schon gehört?
Nee.
Weil genau das haben wir gestern auch gesagt. So, du hast halt Leute geholt, die Bock hatten. So, und
vielleicht hat der Trainer von Sonsbeck eure Folge schon gehört.
Wann kam denn das Interview?
Das weiß ich gar nicht genau.
Das ist halt so ein Punkt, ne? Dietmar Hirsch hatte das große Glück Anfang letzter Saison, dass er komplett sich mit Chris Schmoll zusammen eine Mannschaft bauen konnte.
Ja.
So, man kann über ehemalige Trainer schlecht sprechen, gut sprechen, vollkommen egal. Aber sie hatten eben immer das Pech, dass sie Altlasten von Heskamp oder von Grillitsch irgendwie da drin hatten.
Mhm.
So, und dann immer Stückwerk dazugeholt, um irgendwas zu kitten, ne? So, und Didi und Chris konnten letztes Jahr sich das so zusammenbauen, und Michael Preetz natürlich.
Mhm.
Dass es für diese Saison einfach das größtmögliche Erfolgspotenzial birgt. So, und das ist auch ein weiterer Grund, warum wir direkt wieder hochgegangen sind.
Ja.
Also natürlich alles, und das ist immer das, wo jetzt wahrscheinlich Sponsoren sagen werden, naja, aber eigentlich wäre das gar nicht möglich gewesen. Und die Führung wird auch sagen, da können wir uns sehr dankbar sein für die Unterstützung. Natürlich geht sowas auch nur, wenn du die Kohle dafür hast. So, mhm. Und da ist viel passiert, glaube ich, vor der letzten Saison, dass das möglich ist. So, ne? Du hast gerade gesagt, Zusammenhalt in der Mannschaft. So, mhm. Ne? Der Vorteil bei so Mannschaften wie Duisburg und Ferl dieses Jahr, dass sie ergebnisunabhängig weiter Fußball spielen. So, das ist so ein bisschen das, was du gerade vielleicht kritisiert hast mit der Fünferkette.
Ja.
Dass man dann aufgrund eines Ergebnisses einen anderen Fußball weiterspielt, weil du bist 2-0 in Führung gegangen aufgrund des Fußballs, den du spielst. Sondern dann hast du ein Ergebnis auf der Leinwand und dann fängst du an, anders zu spielen.
Mhm.
So, na klar, absichern.
Du hast was zu verlieren.
Du hast was zu verlieren. Aber dieses so lange wie möglich ergebnisunabhängig weiterspielen, weil du gerade gut drin, wenn es funktioniert. Natürlich musst du, wenn es nicht funktioniert, umstellen. So, aber nicht unbedingt ergebnisorientiert. Und Fair spielt so weiter. Und vielleicht ist das deren Schwäche auch, dass sie eben nicht dann einfach mal sagen, okay, 2-0 reicht, jetzt verteidigen wir mal. Das können die nicht.
Ja. Das heißt im Prinzip auch für mich, dass wenn du jetzt sagst, der MSV hat die Spielphilosophie komplett auf Hirsch umgestellt.
Ja, du musstest ja gar nichts umstellen. Du hast ja einen komplett neuen Mannschaft gehabt.
Ja, aber trotzdem sind die Spieler ja nicht alles Leute, die schon Ewigkeit mit Didi Hirsch zusammengearbeitet haben oder die Didi Hirsch jetzt kannten. Ich finde auch, wie das ineinander greift, dass wir diese Charakter, dass die so gut dieses Jahr oder im letzten Jahr eher identifiziert wurden. Das, finde ich, ist ein krasses Ding, worüber ich auch noch nie so viel drüber gesprochen habe, weil wir bewerten das Ganze ja immer sportlich, aber ich habe auch noch nie höherklassig Fußball gespielt. Und dementsprechend kann ich so eine Chemie innerhalb einer Kabine, das kann ich überhaupt nicht nachempfinden. Aber natürlich ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel an Radio Duisburg denke und mein Team hier im Großraumbüro. Es gibt Leute, die kannst du besser leiden. Es gibt Leute, die kannst du weniger gut leiden. So wird es auf einer Mannschaft auch sein. Und trotzdem ist es ja, bei uns ist es blöd, wenn wir nicht an einem Strang ziehen. Aber jeder kann hier auch irgendwie seinen Teil machen und man setzt es irgendwie zusammen. Im Fußball ist es viel mehr dieses direkte Zusammenspiel und halt auch die Chemie. Mag ich den jetzt oder mag ich den nicht? Weil man hängt auf Hotelzimmern zusammen. Man ist immer in irgendwelchen Teamsitzungen, man ist zusammen, man sieht seinen Spieler, seine Mitspieler ja häufiger als seine Frau oder seinen Partner. Und dementsprechend finde ich, ist da ein großer Schritt gemacht worden, von dem ich auch gerne wüsste, wie man das dann im Zweifel gemacht hat. Also wenn man einen Spieler vor sich hat und fragt, hast du Bock? Ja klar, hab ich Bock. Der Typ hat Bock auf einen neuen Job. Aber wie kristallisiere ich raus, dass das alles auch mit dieser etwas kernigen, damit, das meine ich nicht despektierlich, aber ich glaube, alle wissen, was ich meine, mit dieser sehr kernigen Anpackerart von Hirsch auch so zurechtkommen und sich komplett damit identifizieren, ne?
Also A, glaube ich, dass das ganz, ganz offen kommuniziert wird, bevor ein Vertrag unterschrieben ist. Dass die Leute ganz genau wissen, worauf sie sich einlassen. So, und wenn das nicht funktioniert, und mit Sicherheit wird es auch bei dem einen oder anderen im letzten Jahr nicht so funktioniert haben, kann ich mir schon vorstellen. So, es sind auch nicht mehr alle da.
Ja.
So, und dann hast du auch die Möglichkeit so, ey, du bist hier, weil, was machst du? So, auf der anderen Seite gibt's Leute, nehmen wir Florian Krüger, das braucht natürlich Zeit, um das irgendwie aufzusaugen. Wie spielt man hier Fußball? Das braucht seine Zeit, aber es wird konsequent umgesetzt, ohne Rücksicht auf Namen, ohne Rücksicht auf Gehälter, ohne Rücksicht auf Positionen. Es wird einfach komplett so, wie man sich das vorstellt, umgesetzt. Mhm. Und das andere müsstest du Chris Schmoldt vielleicht mal fragen, wie intensiv, und Didi hat, glaube ich, auch viele Telefonate geführt vor Vertragsunterzeichnung der Spieler, wie die das machen, dass sie das erkennen. So, du hast gerade gesagt, du siehst immer nur das Sportliche, ne?
Ja.
Wenn du drauf guckst. Ich versuche das tatsächlich. So, und ich habe gerade Kolja Pusch genannt. Mhm. Ich versuche irgendwie das so ein bisschen zu lesen, wie die Typen ticken. Um für mich auch zu erkennen, ist der jetzt gerade gut für den MSV oder nicht, weil es ist mein MSV, also es ist unser aller MSV, aber du weißt, was ich meine.
Safe.
So, ich liebe diesen Club.
Liebst du den auch? Genau, das ist so ein bisschen die Frage.
Ja. Genau, ja. Oder schadest du dem?
Ja.
Denkst du an dich? Es kann ja von mir aus, kann ein Stoßstürmer den Stoßstürmer-Egoismus haben, den du brauchst. Aber du musst trotzdem in dem Moment, wo es darum geht, ich oder das Ergebnis, ja, muss es um das Ergebnis gehen. Ich oder der Verein, muss es um den Verein gehen. So, und ich glaube, da gehört ein gewisser Grad Intelligenz dazu, dass du schnallst, dass wenn du dich dem Verein und dem, was das Trainerteam dir sagt, komplett unterordnest, dass du dich dann aufwertest, dass du dann herausstichst durch eine Leistung als Verein, als Mannschaft. So, es würde niemand Paddy Susek nach 6 Spielen für einen der besten Stürmer halten, wenn diese Mannschaft nicht funktionieren würde.
Richtig.
Und das musst du verstehen. So, und da gibt's dumme Menschen, die stellen sich in den Vordergrund und feiern sich beim 5:1 in Kaiserslautern. Wir verlieren 5:1, er macht das eine Tor und feiert sich. Und du stehst da hinterm Tor und denkst, was willst du von uns? Verstehst du uns nicht?
Mhm.
So, und ich glaube, diese Typen haben wir nicht. Ein Rasko ist viel zu intelligent. Abgesehen davon, dass er sowieso sehr schlau ist, ne? Also müsst ihr mal, liebe Hörerinnen und Hörer, müsst ihr alle mal drauf achten, wenn der auf dem Spielfeld mit dem Schiedsrichter diskutiert. Ich weiß nicht, hören uns Schiedsrichter? In dem Moment, wo die Diskussion so auf dem Peak ist, fängt er an zu lächeln. Und der Schiedsrichter lächelt zurück. Und deswegen hat er 4 gelbe Karten.
Ich wollte gerade sagen, glaubst du, deswegen hat er nicht schon 20 gelbe Karten?
Der ist schlau, der ist sympathisch. So, aber der stellt sich nicht in den Vordergrund.
Rasim Bulic, müsste man
ein Beispiel zu.
Könnten wir jetzt eine eigene Folge drüber, über diesen Typen machen, wie der unser Spiel auch nach vorne bringt. Da möchte ich gleich auch nochmal, wenn ich gleich ganz kurz auch nochmal auf das Waldhof Mannheim Segment, bevor wir gleich auch nochmal einmal auf Sonsbeck gucken, darauf ansprechen, muss man da auch wieder Bulic mit reinnehmen. Aber ich glaube, diese Lösung dieser Frage, was hat sich alles geändert, sind irgendwie oder ist vielfältig insofern, als dass es ein besseres Fitnesskonzept gibt, die Mannschaft zusammengewachsen ist und auch die Mannschaft wirklich sich mag. Und jeder sagt, ich komme mit der Stimmung, die im Team ist, die ein Didi Hirsch vorgibt, mit der komme ich klar. Also du hast Chris Schmoldt angesprochen, ich hatte ihn tatsächlich ja am Anfang der Saison gefragt und da hat er halt zum Beispiel Dennis Borkowski und Tim Heike genannt, die vorher unter Sabrina Wittmann gearbeitet haben, wo ihnen, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach die Art des Trainings nicht so zugesagt hat und vielleicht auch die Ansprache. Und die sagten, sie konnten sich sofort viel besser mit einem Didi da identifizieren. Und das ist für mich, glaube ich, so ein Zeichen, dass die von sich auch ausgesagt haben, boah, wir glauben an dieses Projekt. Ich weiß nicht, ob so ein Fußballer das immer sagt, aber ich hatte so von Schmoll zumindest mitbekommen, dass jeder Spieler von sich aus auch gesagt hat, boah, super geiles Projekt, super geiles Stadion, super geiles Surrounding, das muss einfach klappen.
Ja, und vor dem Ganzen die Umstrukturierung natürlich in der Geschäftsstelle. Ne? Also wenn man darüber spricht, Michael Preetz, wenn wir uns noch mal ein paar Jahre zurückversetzen, da war es dann Ingo Wald, der immer mal wieder irgendwelche Entscheidungen treffen musste, weil es keine ordentlichen Entscheidungen gab von der Geschäftsführung. Mhm. So, und das zieht sich ja durch. So, wenn du Mohnhaupt mit Koke vergleichst, ja, sorry.
Das ist ein Unterschied wie Tag
so, und Nacht. Und Schmickler als kaufmännischer Leiter, vergleich ihn mal mit unserem ehemaligen Finanzgeschäftsführer.
Roland Kensch?
Nein, der, oh Gottes Willen. Grüße! Ja, nein, aber verstehst du, bevor du dieses kennst du diese russischen Püppchen?
Ja klar, wie heißen die noch, die immer größer und kleiner werden? Boah, fuck.
So, keine Ahnung, schreibt erstmal in die Kommentare. Man kann doch bei Spotify jetzt kommentieren.
Genau, ja. Ich wollte gerade schon sagen, welche, aber du hast recht.
Nee, aber das ist das, es ist ja eines von diesen Püppchen, ist der Mannschaftskern. So, aber damit die ineinander greifen, brauchst du natürlich das große Ganze.
Matrioschka heißen die.
Okay, hast du gerade schön gegoogelt.
Nee, hat jemand in die Kommentare geschrieben.
Ja. Ich glaube, man spricht es anders aus.
Matrioschka.
Ali, schreib mir doch mal bitte. Du weißt doch, schreib mir doch mal eben, wie wird es ausgesprochen.
Genau, Ali, ganz kurz mal eben hier in den Chat. Matrioschka?
Auf dieses Eis begebe ich mich nicht.
Boah, nee, ich kann auch nur verlieren. Naja, egal. Aber ich sehe deinen Vergleich und geh da durchaus mit. Ich finde das Bild sehr schön auf jeden Fall. Dass du, ich kann es schon sehr gut nachvollziehen auf jeden Fall, dass es von innen nach außen, von außen nach innen, alles kann nur funktionieren, wenn alles irgendwo...
So am Ende siehst du die große Puppe.
Ja.
So, und das ist die Mannschaft. Das sind die Ergebnisse.
Ja.
So, aber du musst aufmachen, die Hülle ab und dann siehst du den kleinen Puppenkern.
Der das ins Rollen gebracht
und
hat.
Ohne den.
Ja. Ich will da jetzt auch gar nicht mehr drauf ein, weil die Leute können ja auch einfach...
Du wolltest zu Mannheim, glaube ich, kommen.
Ne? Ich wollte zu Mannheim kommen, dankeschön. Gut, dass du endlich mal wieder hier bist und mich mal wieder aus meiner Verzetteltheit rausholt. Also wenn ihr nochmal das Thema, was ist beim MSV passiert? Wie ist es von der Hölle und zurück jetzt
Fall and Rise.
Ist es jetzt an die Fleischtöpfe der dritten Liga? Wie ist es dazu gekommen? Das habt ihr beim Wimpeltausch-Podcast nochmal aufgedröselt. Hört da sehr gerne rein.
Status 02 heißt die Folge.
Status 02. Die Folge findet ihr auch verlinkt nochmal hier in den Shownotes.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. So, wir hatten jetzt ja schon so ein bisschen zerpflückt über Waldhof gesprochen. Erstmal, ich hätte nicht gedacht, dass wir gewinnen, weil wir gegen die Buwe nie gewinnen. Gegen die scheiß Benz-Barackler holen wir immer, immer bestenfalls ein Unentschieden. Ne? Egal, ich bin auch schon zweimal da gewesen, ich bin auch nicht gern da im Stadion, ich bin auch nicht gerne da, ich mag die Mannschaft nicht, ich finde die super unsympathisch. gib mir deine Stimme zu Waldhof Mannheim, beziehungsweise auch zu dieser ewigen, niemals gewinnenden Fehde, die wir jetzt durchbrochen haben.
Sympathiemäßig stimme ich dir zu.
Mhm.
Aber ich hatte dieses Gefühl vorher irgendwie nicht.
Och.
So, ich war auch schon da, als wir da verloren haben, als Hagen Schmidt danach entlassen wurde.
Jo, ich glaube, da war ich auch.
Mhm. Und aber dieses Mal hatte ich das Gefühl gar nicht. So, ich hatte aber auch vor Osnabrück schon.
Du hast mir vor Osnabrück geschrieben und gesagt, wir gewinnen das.
Ja, ja. Es war das einzige Mal diese Saison, wo ich das Gefühl hatte und prompt. Naja, also ich hatte gegen Mannheim, hatte ich auch irgendwie so ein Gefühl von, ja, es wird schon. So, und sind wir mal ehrlich, so Mitte der zweiten Halbzeit saßen wir alle da und haben gedacht, läuft.
Ja, voll, so. Gehe ich mit.
Und dass uns dann am Ende die letzten 10 Minuten dann nochmal 2 Jahre unseres Lebens gekostet haben, steht auf einem anderen Blatt. So, aber ich hatte
nicht das erste Mal beim MSV.
Ich hatte dieses Gefühl, so die gesamte Historie des MSV gegen Waldhof so spielt für diese Mannschaft überhaupt keine Rolle. So, und diese Mannschaft ist einfach so gut miteinander, das ist denen scheißegal.
Ja.
Das ist denen scheißegal, wer da kommt.
Ich habe auch das Gefühl, ich nehme so einen Bitter und so einen Fleckstein das ab, diese Geilheit aufs Gewinnen und wie sauer die sind, wenn es dann ein Gegentor gibt, ne? Und wie die sich auch nicht, gerade auch so ein Bitter oder auch so ein Braune, wie sofort das Feuer in den Augen wieder ist, weil die halt wissen, nein, wir haben hier jahrelang, haben wir uns hier den Menschen unter Wert verkauft, ne? Auch ein Bitter, du siehst das, ein Bitter ist on peak. Ist,
Junge. Ich glaube, irgendwer hat den Begriff Prime Bitter reingeworfen, aber genau ist das, ne?
Der ist Prime Bitter, genau. Junge, ist der
so
wichtig.
Und was man auch immer ganz gerne vergisst, weil ein Torwart wird immer eigentlich an Fehlern gemessen, ne? So, du hast immer wieder, wenn irgendwas dann greift, irgendein Torwart unterm Ball durch oder es passiert das und das, ein Fehlpass oder was auch immer. Was man immer nicht sieht, sind die für uns normalen Dinge wie einen Abschluss verteidigen.
Mhm.
Aber was passiert denn in der zweiten Minute, wenn Max nicht so gut reagiert?
Ja.
Dann liegen wir in der zweiten Minute 1-0 hinten gegen Mannheim.
Wie stehst du generell zu Max? Ich tue mich manchmal ein bisschen schwer mit dem, ich meine, ich verfolge Fußball und auch den MSV so sehr lange und es ist immer ein Gefühl. Wen habe ich hinten im Tor stehen und wie sicher fühle ich mich damit? Und bei Max bin ich da im Zwiespalt. Also nicht, weil ich finde auf der Linie und gerade, ich finde, der ist ein super mitspielender Keeper. Der ist einfach ein guter Fußballer. Ne?
Also er hat zwei herausragende Stärken. Das eine ist das Mitspielen und da auch nochmal ein bisschen Geduld bei den Fans. So, der lockt die ja nicht ohne Grund.
Ja.
So, und der hat nicht keine Idee.
Nee.
So, er lockt nicht ohne Grund und dafür entstehen Räume und das müssen die Leute verstehen, die immer sagen, schlag den Ball raus. Natürlich ist es Wasser auf die Mühlen dieser Schreier, wenn er dann eben einem Safi in den Fuß spielt.
So. Oder auch oder in Ferl, du hast es auch vorhin angesprochen.
Ja, da waren zwei Gedanken, glaube ich. So, mhm. Das sind halt die Dinge, guck mal, also die eine Stärke ist das Fußballerische und die andere riesengroße Stärke sind seine Reaktionsfähigkeit und vor allem sein Verteidigen in Bodennähe.
Mhm.
So mit dem Fuß ist er unglaublich gut im 1-gegen-1. So, das sind die herausragenden Stärken. Max ist ein sehr junger Torwart. Und Max ist der Letzte, glaube ich, der das Gefühl hat, ich muss nicht in allen Bereichen noch dazulernen.
Nee, das würde ich das...
So, also, und ich glaube, der Bereich Ausstrahlung durch Strafraumbeherrschung. So, das ist so vielleicht... Das, was du meinst, dass du bei hohen Bällen, die reinkommen, bei Standardsituationen, dass du so manchmal das Gefühl hast, da hast du mit einem Richard Golz oder einem Georg Koch einfach ein anderes Gefühl. Das hat vielleicht was mit seinem Aussehen zu tun. Er wirkt sehr jung, er ist nicht 2 Meter groß, so dass da kann er nichts für, das kann er nicht ändern. So, es hat aber auch was damit zu tun, dass du eine Ausstrahlung entwickelst, eine Strafraumbeherrschung auch bei hohen Bällen zu besitzen.
Mhm.
So, und ich glaube, das ist so das, was dein Gefühl dir gibt.
Ich kann das halt gar nicht in Worte fassen. Das waren halt. Wir hatten immer Torhüter, wo es in die eine oder in die andere Richtung gefühlsmäßig bei mir gekippt ist. Und das kann ich sehr gerne so benennen. Das eine ist die Jeldell-Seite.
Und die Ratajczak-Seite.
Die Ratajczak-Seite. Und das andere ist die
Fleckenkoch-Tom-Starke-Seite.
So, weißt du, also so.
Aber Tom Starke hatte auch schlechte Phasen.
Boah, hier in diesem Podcast kann über jeden Spieler schlecht geredet werden, aber nicht über Tom Starke.
Okay. Ich sehe gerade hier Tom Starke in altdeutscher Schrift auf dem Unterarm.
Ja, wie findest du es? Es ist Sütterlin.
Sie folgen noch drauf. Nein, also auch der hat schlechte Momente gehabt.
Ja, ja.
So, und wenn wir ganz weit zurückgehen, Heribert Macherei.
Ach.
So, du bist viel zu jung jetzt, ne? So, aber wir
Danke.
Naja, ist ja so. Also hast du Heribert Macherei spielen sehen?
Ich glaube nicht, spielen
so,
sehen.
Und, ich habe ihn spielen sehen und dann spielen wir plötzlich gegen, ich weiß nicht, wer es war, wer kam denn da? War es Raimund Aumann? Irgendein Torwart kam ins Wedau-Stadion und hat gegen uns gespielt und du hattest auf der Tribüne das Gefühl, boah, ich dachte, Heribert Macherei ist ein Ruhepol, aber der ist ja krass.
Mhm.
So, also Wahnsinn, was da noch für Unterschiede sind. Und jeder Torwart, den du hast, hat positive und negative Seiten, weil diese Position einfach entscheidend ist. So, du guck dir an, was Manuel Neuer jetzt gegen Berlin war es, glaube ich.
Mhm.
So, seine kleine Unaufmerksamkeit. So, das ist halt einfach und plötzlich wird sonntags, ich lese nicht richtig, wird Sonntag darüber diskutiert, ob Manuel Neuer, und dann denkst du dir, Leute. So, und das ist eben das Problem bei Torhütern.
Und das Problem von der Presse, die halt immer wieder was erzählen müssen.
Ach, dieses, hör mir auf mit Presse.
Ja, also was soll ich sagen? Ne? Also das ist immer, du musst
also,
immer...
Also nicht jede Presse ist schlecht, so, ne? Aber du brauchst halt immer...
Eine Sau, die durchs Dorf jagen kannst.
Ja,
das ist das Ding.
Ist bei allen Dingen so, schöne Dinge kriegen nicht so viele Klicks wie schlechte Dinge.
Natürlich.
Es ist einfach
das
so.
Das ist so.
Es ist traurig und es ist sehr deutsch. So.
Das ist nicht unbedingt deutsch, das ist menschlich. Das ist vor allem auch menschlich.
Ja, ich hab
das ist der Autounfall, wo du nicht wegguckst.
So, und ich habe nicht umsonst ein T-Shirt, da steht drauf, hate people, love football.
So, das ist ein sehr guter Satz. Ich finde, das sollten wir uns alle mal ein bisschen, wobei, ich glaube, viele im Stadion nehmen das schon sehr wörtlich. Ich finde, du hast vorhin auch schon was gesagt, und ich hatte, das haben viele auch, glaube ich, so rausgehört, bei Hirsch Anfang oder auch Ende der Saison so ein bisschen Schiss, stößt er an seine Grenzen taktisch in der dritten Liga. Ne? Ich hatte das zum Beispiel dann auch Szymanski mal gefragt und den um eine Einschätzung gebeten. Und der Taktikkommissar sagte, ja, nicht unbedingt, aber es kommt auch auf spielerische Material.
Wie ist denn seine Meinung? Ich habe hier NRZ Plus nicht, oder wo er schreibt, Watz Plus, keine Ahnung. Wie ist denn seine Einschätzung sportlich momentan?
Also
taktisch.
Er spricht davon, dass er das gut findet, wie variabel auch der MSV auf Sachen reagiert. Jetzt zum Beispiel auch das Spiel gegen Mannheim war ja ein bisschen anders, du hast es ja schon besprochen. Auf einmal Tim Heike wieder da, zum Beispiel. Ne? Tim Heike ist ja ein sehr unermüdlicher Anläufer. Das scheinbar ein.
Ja, aber der hat mir vor allem mit dem Ball gut gefallen,
ja,
gegen Mannheim.
Aber warum auch? Weil wir auf einmal, du hast es schon gesagt, 4-4-2 gespielt haben.
Ja, und weil, ne, du plötzlich flache Bälle ins Zentrum hinbekommen hast, so ein, wie Kraulich bei uns.
Ja. Erstens, aber warum konnten wir auch die zweiten Bälle so gut einsammeln? Wir hatten einen Connor Noss, der einschiebt, entweder als zweite Stürmspitze oder halt in sich ins Mittelfeld fallen lässt und als Zehner sich dann die Bälle holt.
Ja, du hattest zwei sehr eng zusammenstehende Ketten. So, und wenn
und Gökhan,
dann Alihan,
der, Gökhan
so,
und die laufen, sind beide invers.
Wollen wir,
invers.
Wollen wir die Diskussion eigentlich nochmal führen, ob Gökhan oder Gökhan?
Das Blöde ist ja, das ist ja auch so peinlich. Ne? Ey, der MSV gibt ja, oder ich glaube generell Fußballvereine geben ja am Anfang der Saison so einen Zettel raus, wo dann auch nochmal in Lautschrift steht, wie die Spiele ausgesprochen sind, damit sich keiner irgendwie blamiert. Aber meine deutsche Zunge, ich weiß es nicht. Ich würde ihn Mert Göcker nennen.
Schreib du ihn doch für dich so vor dem geistigen Auge mit T-S-C-H-K-A-N. Dann kannst du es aussprechen.
Ich kann Göcker sagen. Blöd, Mann.
Du willst es nicht.
Ich weiß nicht, ob es richtig ist.
Fragen wir ihn doch.
Ja, Mert, schreib mal bitte in die Kommentare jetzt hier.
Mert.
Ja, und ja, mir wurde auch schon von meinem Kollegen gesagt, dass ich immer Josh Kuhn sage, und das heißt natürlich Josh Kuhn.
Nee, es heißt Josh Kuhn.
Josh Kuhn, okay, ja.
Weiches G und scharfes G.
Ich bin in dieser
ist aber auch egal.
Nein, ist nicht egal. Ich bin in dieser, ich möchte auch nicht. Also, ne.
Es hieß, alle haben auch Ahmet Engin gesagt.
Ja, ich auch. Also,
so,
ne, ich bin in dieser Stadt hier groß geworden und ich bilde mir eigentlich ein, dass ich zumindest bei Namen und sowas eigentlich relativ fit bin, weil ich jetzt hier nicht irgendwie von einem Dorf komme, wo es nur Biodeutsche gibt. Aber
vielleicht wäre die Idee mal vor der Saison so ein kleines Reel zu machen aus dem Trainingslager, wo jeder seinen Namen einfach mal nennt.
Ja, eigentlich müsste man das, also wie gesagt, ich nenne ihn.
Egal, wir sind abgedriftet.
Ja, alles gut, aber das ist tatsächlich so. Mir wurde immer gesagt, heißt er denn wirklich? Also, wer heißt er denn? Mert Gökhan oder Mert Göçkan? Und mein bester Kumpel Niki sagt auch immer Götschkan. Und da hatten wir jetzt letzte Woche auch übrigens auch die Diskussion.
Der ja, ich hab die mit Strassi bei Ungefiltert geführt.
Der nennt den nämlich Gökhan, ne?
Ja, Gökhan gesagt, sagt ja. Oh, habe ich den falsch genannt? Ich sag, weiß ich nicht. Und dann ich hab einen türkischen Kumpel, mit dem gehe ich jede Woche Daten oder einmal im Monat Daten. Ja. Und der sagt Mert Göçkan.
Ja,
so. Und aber es ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist, die engen Viererketten.
Ja.
Wenn Ali oder Flecki offensiv den ersten Ball verteidigt haben, war sofort die zweite Kette da und hat den zweiten Ball eingesammelt.
Ganz genau. Und da, um darauf zurückzukommen, das ist ja natürlich eine Co-Produktion von beiden, von Marvin und von Didi. Aber wie sie reagieren und wie gut das klappt. Ja, also welcher Gedanke dahinter steckt, man muss dazu sagen, fairerweise, die Buwe waren die ersten 15 Minuten besser, weil wir nicht so hoch angelaufen sind. Und dann haben sie einen Ball nach dem anderen auf unsere Ketten spielen können und hatten ein bisschen Oberwasser. Was haben wir gemacht nach einer Viertelstunde? Wir sind hoch angelaufen. Und ab da an war der Spaß, dann war die Messe dann gelesen. Und
hey, du hast halt durch dieses 4-4-2 verteidigen, wenn du hoch anläufst, bietest du dahinter nicht viel Raum.
Richtig. Und dann hast du jemanden, und da kommen wir jetzt auf Rasko zu sprechen, irgendwie Rasim Bulic, der ja einfach
direkt... Mag ich gar nicht, total unsympathisch.
Ja, unsympathischer Typ, stellt sich nicht in Dienst der Mannschaft.
Verteidigt auch viel zu passiv.
Ja, viel zu passiv und läuft auch niemanden an.
Nee.
Der Typ ist überall. Also, ja, und was eine Pferdelunge, ne? Also, mal ganz abgesehen davon, dass der charakterlich wie die Faust aufs Auge hier...
Ey, und der ist 24.
Ne? Ey, der sieht älter aus. Tut mir leid, Rasim, ich will.
Nein, aber positiv.
Ja.
Positiv gemeint sieht der älter aus.
Der ist doch nicht
mal reifer. So, du hast das Gefühl, du hast Ali und ihn, die das ganze Ding so als Achse führen. So, und der Junge ist 24 Jahre alt.
Ich finde halt auch so krass, immer wenn man ihn laufen sieht. Der Typ besteht aus Beinen, ne? Und der kriegt ja jeden Ball. Der schafft's ja mit seinen Gräten dann auch und am Anfang der Saison, als es ja losging mit den gelben Karten und ich dann mal nachgeguckt habe, wie der Rekord von Thomas Scheito so ist, der ja, den wird, also ist jenseits von Gut und Böse, habe ich ja schon so gewitzt, mal gucken, wie lange Rasim da so braucht.
Ja, aber der hat in der Abstiegssaison bei Regensburg, glaube ich, auch nur 4 kassiert.
Ja, richtig. Gut informiert, Herr Höfken. Also ungefähr so. Es waren gar nicht so viele dafür für seinen Spielstil. Ja. Und bei uns ist das genauso. Also er ist bei uns schon noch ein Ticken aggressiver. Ich glaube auch einfach, das liegt einfach daran, dass die Mannschaft so eingestellt ist. Ne? Das kommt ihm noch mehr zugute. Aber dass der läuft die letzte Kette an. Dann ist er wieder beim Keeper anspielbar. Dieser Mann ist einfach ein so wichtiges Puzzlestück in dieser Mannschaft, das ist einfach so krass, wie der jeden zweiten Ball einsammelt.
Und also, nachdem er hoch angelaufen ist, sprintet er zurück, um schnell hinter den Ball zu kommen.
So, der ist zwei Spieler in einem im Prinzip, ne? Und das ist ein Riesenfaustpfand, dass man dann auch die Spieler hat, die schnell verstehen, was man von ihnen will, ne? Wir spielen jetzt 4-4-2, weil die Buwe spielen so und so. Und dann hast du einen wie Rasim Bulic, der dann auch noch richtig die zweiten Bälle abfängt, die durch die Taktik, die du gewählt hast, natürlich auch irgendwo dann purzeln und auch irgendwie kommen. Und der merzt die Schwächen von taktischen Korsetten irgendwie so ein bisschen durch seine Laufstärke aus, egal was es ist. Beim 4-4-2 hast du das Problem, wenn du nicht hoch anläufst, ne, dann ist das passiert, was in der ersten Viertelstunde bei Mannheim passiert ist. Die spielen auf unsere Ketten und haben relativ Narrenfreiheit. Wenn du dann aber draufziehst, dann ist das 4-4-2 sehr effektiv, aber dann brauchst du natürlich aber auch die Leute, die variabel sich dann so ein bisschen in den Dreck werfen, wie ein Bulic.
Ja, die aus der Kette rausziehen.
Ganz
und
genau.
Eine hohe letzte Kette.
Ganz genau.
Ja. Ne?
Und dafür ist nochmal, wo wir das Thema vom Anfang aufgreifen. Das greift zueinander, dieser Spielstil und da nicht nur charakterlich, sondern auch körperlich und rein vom Spielertypen her ist das so die Faust aufs Auge. Also besser hätte es nicht laufen können. So einen wie Rasim Bulic zu bekommen ist schon krass und dass der dann auch 1:1 dieses Spielsystem und das so quasi verkörpert, was Hirsch will und auch, glaube ich, der verlängerte Arm so ein bisschen ist, ich finde es einfach grandios.
Na, vor allem ist er auch so ein Initiator von Charakter. So, wenn du siehst, dass dein Sechser vorne anläuft, ja, dann lässt du dich nicht fallen und wartest auf die Schlange.
Mhm.
So, dann gehst greifst dann. Du, dann bist du der Marder, der die Schlange angreift.
Ach, wunderschönes Bild.
So, ja, keine Ahnung. ob Marder überhaupt Schlangen angreifen.
Keine Ahnung.
Aber du verstehst, was ich meine? Wenn der Rasko vorne anläuft, dann kriegt die Mannschaft das Gefühl, Brust raus, so, wir gehen drauf. So, und wenn dein Chef im Mittelfeld sich fallen lässt, weil er Respekt bekommt, dann kriegt die Mannschaft potenzierten Respekt vor dem Gegner. Und dementsprechend ist er da auch, was die Psyche angeht, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Mhm. Potenzierter Respekt finde ich ziemlich gut. Aber ich finde, im Großen und Ganzen war Mannheim ein gutes Spiegelbild dessen, was wir jetzt auch in dieser Folge besprochen haben, weil es so wunderbar ein Abbild war. Die Mannschaft stellt sich um, weil ein Gegner kommt, der so und so spielt. Man erkennt taktische Änderungen und dann wiederum, dass Spieler sich mit dieser neuen Spielidee sofort identifizieren und sofort auch da die wichtigen Rollen übernehmen. Das habe ich jahrelang so nicht mehr. Ich kann mich gar nicht erinnern. Sag mir mal bitte, wann...
Hagen Schmidt.
Ah, ehrlich?
Ja, du hast bei jedem Spiel bei Hagen ganz genau gesehen, was er wollte.
Stimmt, im Prinzip, ja, aber es ist nicht umgesetzt worden, ne?
Er hat auch die Mannschaft nicht gehabt, die er wollte, ne? Hagen Schmidt hatte das Problem, dass er nicht in der Lage war, diese alten Alpha-Tiere als ehemaliger Jugendtrainer zu bekommen. So, und hat dann falsche Kommunikation oft gewählt und dementsprechend hat es nicht funktioniert. Aber du hast bei jedem Spiel gesehen, was hat denn der jetzt wieder für eine Idee? Und die gegnerischen Trainer haben gesagt, oh, jetzt kommt Duisburg, da wissen wir nicht, was passiert. So, da war auch sehr viel Intelligenz dabei.
Würdest du sagen, ein Hagen Schmidt war nur zum falschen Zeitpunkt in Duisburg oder glaubst du, so ein Hagen Schmidt würde generell hier nicht hinpassen? Weil ich finde das eigentlich eine sehr interessante Sache, dass du ausgerechnet ihn nennst.
Ich möchte zum jetzigen Zeitpunkt, weil ich wünsche mir, dass wir Konstanz ohne Ende haben beim MSV im Team, auf der Trainerposition. Deswegen möchte ich an dieser Stelle jetzt nicht irgendwie sagen, ich könnte mir schon vorstellen, dass Hagen Schmidt irgendwann mal wieder Duisburg trainiert. Wird eh nicht passieren, so, weil er in Amerika lebt inzwischen.
Ach, gut zu wissen.
Hat da eine Fußballschule, Path to Pro Soccer. Ja.
Und, du Tausendsasser.
Und ich glaube, es war der falsche Zeitpunkt.
Ja.
Ja, mit den falschen Leuten. Ich glaube, Stoppelkamp, Schmidt, um nur zwei zu nennen, hat einfach nicht funktioniert. Aber das ist auch eine Frage. Im Moment funktioniert alles perfekt, weil die Leute, die alles glauben, weil er mit allem Recht hat, was er macht. So, und in dem Moment, wo du in einer Phase bist, und wir waren die letzten 5 Jahre immer in einer Phase, wo es nicht geklappt hat, nach Lieberknechts erstem Jahr,
ja,
waren wir, also erstem Jahr dritte Liga, ne?
Ja.
Waren wir immer in der Phase, wo wir häufiger die Situation hatten, dass es nicht klappt. Und dann musst du schon 100% von dem überzeugt sein, was dein Trainer dir sagt, und musst der Typ sein, der es trotzdem glaubt.
True.
Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, SC Freiburg steigt mit Christian Streich ab, ja, machen sie trotzdem, was er sagt. So, aber das gibt's halt nicht oft.
Das finde ich, ne, also Streich ist einer der wenigen, der auch mit einer Mannschaft absteigen kann und trotzdem,
ja, oder,
der so viel
oder Glanz. Schmidt bei Heidenheim, ne?
Genau, ja, das sind nochmal andere Geschichten. Aber ich glaube, also selbst mit einem, also ich glaube auch ein Didi würde die ein oder andere, ja, Tiefphase beziehungsweise Krise auch bei uns überleben, weil er sehr viel Vorschusslorbeeren hat nach wie vor.
Ja,
auch
ich glaube natürlich. Ich glaube, diese gesamte Konstitution, Mannschaft, Trainerteam, die ist nicht auf Erfolg basierend. Das heißt, oft ist es so, dass du aufgrund von Erfolg das Gefühl hast, ein gutes Teamgefüge zu haben.
Ja.
Und beim MSV habe ich das nicht. Ich habe nicht die Sorge, dass wir, wenn wir 2-3 Mal verlieren, dass die Leute sich an den Hals gehen gegenseitig.
Nee, überhaupt nicht. Also eher so, dass man sagt, kommt Jungs, also dass man sich versucht, gegenseitig wieder zu pushen.
Ja, genau, und ergebnisunabhängig weitermachen.
Ne, das war ja auch die Reaktion von Ali Hahn nach dem Spiel in München. Also
genau.
Wurde ja sofort ein Handy in die Hand gedrückt und der hatte auch Bock darauf.
Was war das nächste Spiel nach München?
Nach München war doch Essen, oder?
So, hattest du das Gefühl, ja stimmt, ja klar, Rasim hat sich die Gelbe in München nicht geholt.
Genau.
Hattest du das Gefühl gegen Essen, von der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, dass wir vorher ein Spiel verloren haben? Klar, wir sind in der ersten Halbzeit nicht gut reingekommen, aber das hatte, glaube ich, nichts mit 60 zu tun.
Nee, überhaupt nicht.
Und in der zweiten Halbzeit haben wir Essen komplett dominiert. So, nee, es ist dieser Mannschaft egal, ob sie es vorher verloren hat. Die haben nur noch mehr Bock zu gewinnen.
Ja, sehe ich genauso. Und auch in Osnabrück, wo es ein super ekelhaftes Spiel war, hatte ich nicht das Gefühl, dass wir da irgendwie Zweifel jetzt so langsam aufkommen lassen, sondern...
Du hast ja gegen Mannheim gesehen, die erste Halbzeit von uns, gegen Mannheim, ich sag mal so 15. bis 45. Minute, Da hast du nicht das Gefühl gehabt, die Mannschaft zweifelt.
Ach, ein bisschen. Wie gesagt, nee, genau. Und auch ein Tim Heikel, der jetzt zweimal auf der Tribüne saß. Ist
sehr gut gefallen, kann
super,
ich nur
sagen. Ja. Und auch nochmal, Flori Krüger hat zwar kein Tor gemacht, aber.
Im Grunde schon.
Aber im Grunde hat er was genauso Wichtiges gemacht, denn er hat seinen Fuß hingehalten, nachdem Timon Nyhuis, der seines Zeichens Keeper der Waldhöfer.
Ist der eigentlich mit Alfred Nyhuis verwandt?
Ich dachte, das kann mir so ein Tausendsasser wie du
keine
sagen.
Ahnung.
Also, der Torhüter kommt nach vorne.
Nyhuis. Keine Ahnung.
Dann wird der Keeper damit nach vorne kommen. Kommen sie ja immer. Dann, Junge, Kopfball und der wäre einfach eiskalt reingegangen, wenn Krüger nicht noch das Bein, der stand ja nicht mal auf der Linie, hat ja nur ein Bein hingehalten. Ja. Also deswegen, das ist mindestens ein Tor wert. Also muss man ihm auf jeden
Fall
zugutehalten.
Deswegen haben wir den Sonntag auch nominiert. Wir haben 4 Leute nominiert.
Wer ist es geworden am Ende?
Du hast unsere Sendung nicht gesehen. Tim, ich höre jede deiner Sendungen.
Really?
Und lausche deiner Stimme, 100%.
Ich schaff's nicht, jede Folge zu hören, tatsächlich. Jetzt kommt Michael Höfke nie wieder. Tschüss, auf Wiedersehen.
Ich muss auch weg. wir haben nominiert Josh, Mert, Connor und Florian Krüger.
Ich hätte Connor genommen.
Ich hätte Mert genommen.
Okay.
Geworden ist es natürlich.
Sag's.
Ja, Joshua Bitter.
Ja? Ja, okay.
Ja, ja.
Also ich hätte, ich entweder...
Inzwischen mit einem sagenhaften Vorsprung bei uns.
Entweder Josh, aber ich finde auch Connor Noss ist ganz, ganz wichtig, eben wegen seiner Rolle. Also klar, Josh ist für mich da sowieso über alle Zweifel erhaben, der hat ein Tor geschossen, der ist die Kampfsau, der ist, wie gesagt, der ist Peak Josh, aber im Moment, oder wie hattet ihr es genannt?
Prime Bitter.
Absolut, aber für mich ist halt auch diese Variable Connor Noss, der hat uns in Fair gerettet.
Super.
Connor Noss ist immer noch ein bisschen unterschätzt in meinen Augen, auch wenn er wahrscheinlich nicht unterschätzt wird, aber wie wichtig die Rolle Connor Noss und wie er sich auch interpretiert und auch nahtlos als Sturmspitze, als hängende Sturmspitze spielt oder sich fallen lässt oder als Außen. Geil. Also deswegen.
Intelligent.
Deswegen, bitter, klar, aber ich hätte wahrscheinlich Connor Noss genommen.
Und ja. Am besten eigentlich niemanden in dem Spiel, weil du schon durch die ganze Mannschaft gehen kannst und nicht das Gefühl hattest, dass irgendeiner abfällt.
Mhm.
So, und eigentlich musst du die ganze Mannschaft nehmen.
Du hättest Mert genommen, der hat von dem Kicker nur eine 4 gekriegt.
Ja, das ist ein Grund, ihn zu nehmen, weil der Kicker würfelt. aber eigentlich hat nur einer diese, aber das würde jetzt zu weit führen, aber eigentlich hat einer die Auszeichnung Zebra des Tages verdient, das Ennerts. Aber das würde jetzt wirklich zu
weit führen. Habe ich noch gar nicht drüber geredet, aber ja, guck mal, MSV-Podcast, wir haben nicht einmal darüber geredet, Ehrenspielführer jetzt geworden, wurde vor dem Spiel in Mannheim auch geehrt. Glückwunsch natürlich an dieser Stelle an Ennerts, war überfällig und ich freue mich natürlich sehr und die Dietzburg-Schilder, die sind natürlich auch wunderschön.
Die hängen hoffentlich überall noch und sind nicht geklaut und
wir werden sehen.
Wir haben eine lange Laudatio gehalten auf ihn Sonntag.
Also gut, dann wirklich. Auch da seht's mir nach, dass ich das hier jetzt nicht tue, sondern hier einfach nur rumgelabert wird. Deswegen auch da nochmal der Hinweis, hört sehr gerne.
Aber deswegen bin ich gerne hier. Wir dürfen uns gegenseitig unterbrechen, wir dürfen Scheiße labern. Es ist keiner, bei YouTube ist immer einer, der in den Kommentaren dezidiert aufdröselt, in welcher Minute und in welcher Sekunde ein Starkwort genannt wurde. Immer wenn irgendjemand Scheiße oder sowas sagt.
Ich mache, wenn hier, also ganz
Möp.
Hier wird ja auch ab und zu mal Scheiße oder sowas gesagt. Also ich habe einmal eine Folge, haben wir explicit gemacht und da lief dieses Rot-Weiß-Essen und vergessen. Also da haben wir es explicit gemacht, aber sonst stelle ich nur, weil hier ab und zu mal Kacke oder Scheiße gesagt wird, mache ich das Ding jetzt nicht direkt explicit. Also wenn mir da jetzt irgendjemand sagen würde, das ist
nein,
ein Problem,
nein,
aber das ist ja gut.
War eigentlich ein Kompliment, weil ich wirklich,
weil wir
sehr, sehr gerne uns die Bälle hin und her schmeißen.
Es ist auch einfach
sehr
nur schön.
Unstrukturiert über den MS sprechen, bin ich sehr, sehr gerne hier.
Zum Leidwesen unserer Hörer. Bevor wir den Bauchladen hier zumachen, weil ich weiß, wir müssen auch noch so ein bisschen, du bist ja zwischen zwei Terminen, ein Wort noch zu Sonsbeck. Du bist nicht da.
Ja.
Warum?
Ich ziehe mich Samstag, Sonntag komplett aus allem mal raus.
Aber gibt es Sonntagabend denn trotzdem eine Folge Potballs, beziehungsweise 19.02
ja,
gibt es bei euch auf jeden Fall?
Gibt es auf jeden Fall. Ich habe dem Stefan aber schon gesagt, dass ich sehr wahrscheinlich nicht kann.
Okay, Stefan muss also Ersatz finden oder muss alleine machen?
Ich denke, Stefan wird guten Ersatz finden. Also da sind ja oft dann, ich weiß jetzt nicht, was er vorhat, aber da waren ja in meiner Abwesenheit öfter schon mal auch MSV-Gäste dabei. Mal gucken, keine Ahnung. Ja, okay.
Lohnt sich auf jeden Fall. Es wird eine Sendung geben und ansonsten bin ich dann wieder, oh Gott, Hoffenheim.
Ja, ja. Muss ich auch wieder kommentieren tatsächlich. Ich werde am Sonntag da sein, aber nicht für Radio Duisburg. Ich freue mich riesig. Es ist mein Debüt für Zebra FM.
Ja, ich finde es auch mega. Also Props an Zebra FM können nie genug ausgesprochen werden. Und dass sie dich da jetzt einladen, mega geil. Ja. Wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich irgendwo bin, dann höre ich es mir auf jeden Fall an. Also dieses Spiel wird im Radio gehört. Mega. Hätte ich auch mal Bock drauf. Muss mal gucken.
Ich kann ja mal so nebenbei droppen lassen. Also ich werde das zusammen mit dem Daniel am Sonntag kommentieren. Ich freue mich da riesig drauf.
Der
Daniel
hat riesen Respekt vor, ne? Hast du den auch? Weil
vor Sonsbeck.
Eine Gesamtreportage. Nein, vor dem Reportieren. Weil eine Gesamtreportage ohne Bild zu machen, ist natürlich schon nochmal. Hast du so viel Wörter?
Ich denke schon. Das Ding ist ja, ich mache das jetzt ja schon länger für Radio Duisburg und da ist es immer 2 Minuten, dann 2 Songs. Und dementsprechend, immer wenn du wieder dann dran bist, die 2 Minuten, musst du erstmal nochmal zusammenfassen, was haben die Hörer eventuell verpasst. Und dann gehst du nochmal ins Spiel rein und dann hast du noch 30 Sekunden und dann musst du auch wieder raus und dann ist auch scheißegal, ob gerade Ecke ist oder sonst was. Wenn du laufende Verträge hast für so und so viele Minuten, da haut dir jemand dann auf die Finger. Ja. Das heißt, gerade für mich, also wenn jemand...
Sonstback kannst du machen, was du willst.
Das ist halt das Geile. Und gerade für mich ist das so, ich rede ja viel und gerne und höre mich ja auch gerne reden teilweise. Es ist aber einfach so dieses, du bist MSV-Fan und kommentierst dieses Spiel und denkst so, du wirst deinem Lieblingsverein hier null gerecht. Ich finde ja gut, wie gesagt, Radio Duisburg, wir geben uns ja Mühe, den Leuten trotzdem das Programm zu bieten, das abzubilden. Wir gehören zu Duisburg, deswegen gehört das zu Radio Duisburg.
Kannst du vielleicht, wenn du im Auto bist, deiner Mitfahrerin auch besser verkaufen? So, lass uns einfach Radio hören.
Das ist halt auch einfach so, natürlich ist das auch so, das ist keine reine MSV-Sendung, ne, so wie früher bei WDR 2, die letzten 10 Minuten gibt es dann durchgehend live, sondern halt, es ist eine Sendung, die als Service-Aspekt verlängert den MSV hat. So muss man das halt sehen. Trotzdem blutet mir dann als MSV-Fan das Herz.
Ja, und weil du natürlich so ein bisschen neutraler sein musst im Radio, weil du...
Bei Radio also Duisburg bin ich das nicht. Zumindest.
Also null. Ich glaube schon, du wirst mehr schreien, wenn du jetzt bei Zebra FM bist, oder?
Oh, hoffentlich. Also ich hoffe, es gibt Gründe zu schreien und ja, schon, aber ich mache da kein Geheimnis draus, das ist Radio Duisburg und dementsprechend muss ich da ja auch keinem was erzählen, dass ich jetzt hier zwischen, was weiß ich, zwischen Duisburg und Cottbus irgendwie keinen Unterschied mache. Und den mache ich ja wohl so was von.
Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß.
Boah, ich bin richtig gespannt.
Was ist denn dann? Jetzt drehen wir mal die Rollen hier. Ja. Was ist denn so dein Gefühl für Sonstbeck? Wird mit Sicherheit einiges geschont, ne?
Ja, ich gehe davon aus.
Schulter, Stichwort.
Also es haben ja auch schon auch so ein paar Leute mal ins Portal geschrieben, von wem sie glauben, wer da wohl spielen wird. Glaubst du, auch Braune kriegt eine Pause und Julius spielt?
Ja.
Ja?
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich glaube...
Niklas Jessen wäre auch mal eine Option. Schlicke?
Josh eine Pause zu geben. Ich glaube, Schlicke wird spielen müssen, weil jetzt in der Vorbereitung auf Sonstbeck, glaube ich, Flecki und Ali ein bisschen kürzer getreten sind. So habe ich es gelesen, ja. Genauso wie Rasko.
Ja, der soll wohl geschont werden.
So, und dann ist es halt wichtig, und das da habe ich aber volles Vertrauen, dass diejenigen, die dann spielen, das Ganze so ernst nehmen wie die anderen.
So. Die Doppel-6 ist ja wieder genesen. Könnte mir vorstellen, dass es dann vielleicht, wenn Rasko auch rausgeht, Müller-Egerer und die genesene Doppel-6.
Das ist mir zu defensiv, Müller-Egerer. Das glaube ich nicht. Ich glaube dann eher an Müller-Meuer.
Könnte, genau. Also einen defensiven, einer, der produktiv nach vorne geht. Ja. Dann glaube ich, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir vielleicht Fisser oder auch wieder Heike sehen. Kommt drauf an. Also ich glaube halt generell eher zweite Garde, ohne dass wir Sonstbeck jetzt komplett unterschätzen.
Naja, aber dadurch, dass wir komplett durchwechseln, jetzt haben wir die Möglichkeiten gerade nicht über außen, Borkowski, Simala, Bokerns natürlich Langzeit, aber dadurch, dass wir häufig durchwechseln, hast du beim MSV auch irgendwie nicht das Gefühl, dass wir komplett eine erste und zweite Garde haben.
Ja, schon ein bisschen, also aber klar, es wirkt
ob
aber
Bitter, Jessen,
ist weniger zweite Hahn. Garde als eine gute Tiefe. Also zweite Garde ist zu negativ.
Aber nimm doch mal die Offensive. Ist Florian Krüger die zweite Garde? Ist Tim Heike die erste Garde? Ist über außen...
Flori Krüger ist schon eher erste Garde und so. Fisser die zweite, oder?
Ja, und was mit Heike?
Gibt's ja irgendwas, auch noch. Irgendwas dazwischen.
So, und dann und was mit Töpken?
So, für mich auch eher zweite.
Den gibt's auch noch. So, aber das ist ja nichts. Die haben alle schon gestartet.
Ja, klar.
So, und dann spielt Noss. Ja, der hat am Anfang auch nicht gespielt. Ja. So, und dementsprechend halte ich das nicht für irgendwie zweite Garde. Es ist eher eine Belastungssteuerung. So, wenn du so Dauerbrenner nimmst, Ali mit seiner Verletzung jetzt, ich weiß nicht, wie schlimm es ist, ob es direkt wieder gut ist, dann Rasko, der mit Sicherheit nicht Rhythmus verliert, wenn er jetzt einmal nicht spielt.
Auf gar keinen Fall. Josh der Bitter, brennt auch.
Josh Bitter lebt von seinem Körper so und der braucht lange nach einer Verletzung, um wieder bei Prime zu sein. Das haben wir öfter erlebt, auch nach seiner Verletzung, als er weggegangen ist. So, und deswegen ist es schon gut, so jemanden nicht zu überpacen. Ne?
Sehe ich genauso. Nochmal so ein bisschen zu Sonsbeck, die sind auch ganz schön gebeutelt, viele Verletzte tatsächlich und sind auch aktuell in der Liga auf dem 15. Platz nach 13 Spielen mit 15 Punkten. Also Oberligist, der selber gerade struggelt mit vielen Verletzungen. Dementsprechend, natürlich gibt man sich da nicht auf, aber so wie ich gelesen habe, ist der Trainer gerade irgendwie mit 18 Spielern gerade zugange. Also es sind viele, auch der Torwart ist erst seit 2 Wochen wieder da, viele Leistungsträger verletzt oder gerade erst wieder zurück. Dementsprechend, ich tippe auf ein entspanntes 4-1. Entspannt sage ich insofern, als dass es nie wirklich gefährlich wird. Also ich glaube nicht, dass es 6-7 wird, könnte aber auch sein, je nachdem. Aber ich sage einfach mal 4-1 und 1, weil wir uns im Niederrhein-Pokal bei so einem Gegner gerne auch mal irgendwie doof einfangen.
Ich tippe nie, deswegen werde ich das auch hier nicht machen. Ich habe jetzt schon wieder so diesen Gedanken, hey, wenn ich jetzt von irgendeinem Ergebnis ausgehe, dann habe ich wieder ein Problem, weil ich so als Spieler oder Trainer auch nicht denken würde.
Ja.
So, it's a Pokalspiel. Ja, wir haben in 20 Spielen gewinnen wir 19 gegen Sonsbeck. Ja, lass es nicht das eine sein. So, ne?
Das ist dein Wunsch.
100% geben, fertig.
Das war das Abschlusswort von Michael Höfgen, der netterweise mal wieder hier im Streifendienst-Podcast war und auch jetzt schon für mich wieder hier heillos überzieht. Micha, vielen lieben Dank, dass du da warst und vielen lieben Dank, dass du hier mal wieder mit deiner Expertise geglänzt hast.
Ja, eine Sache wollten wir noch besprechen, ganz kurz. Sorry, wenn ich das jetzt hier nutze, aber es ist ja nichts Schlechtes, weil wir alles Duisburger sind. Wir haben Homecoming am 22.12. Großes Homecoming kurz vor Weihnachten in der Rheinhausenhalle. Und zwar machen wir von den Pottbolzern ein großes Live-Event. Ich kann hier an dieser Stelle auch schon spoilern. Didi Hirsch wird zu Gast sein auf der Bühne unter anderem. Und wir machen das von der gesamten Pottbolzer-Familie. Das heißt, es wird auch Steven Ruprecht da sein, wird Sven Lesser da sein. Wir sind mit vielen Leuten auf der Bühne. Rheinhausenhalle, geiles Ding. Tim, du bist herzlich eingeladen.
Geil.
Und alle anderen, die das jetzt hören, die Bock drauf haben, kurz vor Weihnachten, wenn sie eh schon wieder zu Hause sind und Kekse essen, bei uns in der Rheinhausenhalle nochmal ein leckeres Bierchen zu trinken, unsere Saison-Halbfazits zu hören und Vorverkauf demnächst bei Eventim.
Ja, wunderbar. Ihr habt's gehört. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Michael, eine wunderschöne Restwoche dir und ein schönes, ruhiges Wochenende. Liebe Leute, wir hören uns dann nächste Woche wieder, dann auch hoffentlich wieder mit David. Ich sage ciao, ciao.
Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.